Ich möchte das nochmal aufgreifen, was Thomas gesagt hat. Es ist etwas faul in der Kirche des Westens. Und zwar nicht oberflächlich, sondern tief unten an der Wurzel. Es liegt ein grundsätzliches Problem vor. Und ich bin immer so ein bisschen froh, dass, also Thomas kommt ja wesentlich mehr rum als ich. Da bin ich ganz froh drüber, dass ich nicht so alles mitkriege, was so passiert. Aber wir haben vor 10 Jahren, haben wir schon Predigten, Lehren von Hartwig Henke gehört über Verführung und Endzeit. Und wir waren damals schon schockiert darüber, was abgeht im Leib Christi. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht zu pessimistisch bin oder nur das Negative sehe, aber es ist schlimmer geworden. Es ist schlimmer geworden. Und wir bewegen uns in der Endzeit. So ist es ganz wichtig, dass wir nicht jetzt losziehen und Internetseiten schreiben, wie schlimm alles ist und wer alles böse ist, sondern dass wir zu unserer Wurzel gehen. Unsere Wurzel überprüfen. Unser Fundament überprüfen. Dass wir schauen, wie haben wir denn gebaut? Und zwar nicht ganz oben, das Dach und die Balken und alles und der schöne Wetterhahn da oben, sondern wie haben wir im Fundament gebaut? Weil das entscheidet letztendlich, ob ein Haus stehen bleibt. Dächer gibt es verschiedene. Die sind gar nicht so wichtig. Da gibt es Flachdächer, so schräge Dächer, diese modernen. Dann gibt es die Spitzdächer, die übelsten Spitzdächer. Dann gibt es Dachziegel, rote, blaue, schwarze, alle möglichen. Das ist gar nicht so wichtig. Aber wie das Fundament aussieht, das ist entscheidend. Und es ist etwas grundlegend. Es liegt etwas grundlegend im Argen. Und damit meine ich nicht irgendwo Amerika, irgendwelche Prediger mit dicken Hosenträgern, die im Privatchat rumfliegen. Ich meine hier vor Ort, das, was uns umgibt, die Christenheit in diesem Land, in Europa, hat ein Problem. Und es macht mich so traurig, dass Christen sich für so vieles begeistern lassen. Für Kreativität, für Heilung, für Gaben, für dieses und jenes. Und sie sind eifrig und aktiv bei der Sache. Aber das Eigentliche, das, was das Fundament angeht, da bröselt es. Auf Sand gebaut. Ein geistliches Leben, was nicht gegründet und gebaut ist, auf dem Kreuz Jesu Christi, fällt über kurz oder lang auseinander. So, lasst uns beten. Herr, wir stehen, oder wir sitzen, ich stehe vor dir. Herr, ich möchte mit Paulus aus Galater 1 sagen, wenn ich noch Menschen gefallen würde, wäre ich nicht der Knecht Christi. Herr, so bewirke das heute in mir und in jedem von uns, auch in jedem, der die Botschaft später hört, dass wir nicht Menschen gefallen, nicht mal uns selbst gefallen, sondern dass wir dem einen gefallen, der auf dem Thron sitzt. Jesus, du hast es zu den Pharisäern gesagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, aber die Ehre des lebendigen Gottes nicht sucht? Herr, ich bitte dich heute für deinen Segen auf der Botschaft, auf der Verkündigung. Herr, was für Menschen müssen wir sein? Was für Frauen, was für Männer müssen wir sein, um das Wort vom Kreuz aufzunehmen, anzuwenden, zu leben? Menschen des Geistes, Herr. Herr, und was für ein Mann muss man sein, muss ich sein, um dieses Wort zu verkünden? Unser ganzes Vertrauen ruht auf dir. Mein ganzes Vertrauen ruht heute auf dir, Herr. Jetzt in diesem Moment ruht mein Vertrauen auf dir. Und du sollst am Ende dieser Predigt, dieses Gottesdienstes, am Ende dieses Tages die Ehre bekommen. In Jesu Namen. Amen. Heute fängt eine neue Predigtreihe an. Ich habe das schon lange in meinem Herzen bewegt und das Zeugnis von Rebecca letzte Woche hat mir dann den entscheidenden Anstoß gegeben, dass dieses Thema jetzt wirklich dran ist für uns. Und zwar werden wir uns die nächsten Wochen mit dem Kreuz beschäftigen. Das Wort vom Kreuz. Wenn du jetzt denkst, ach, das kenne ich ja schon. Ich glaube nicht. Ich lese etwas vor. Der Titel der heutigen Botschaft ist, oder die Botschaft heute ist keine Lehre, keine typische Lehre, wo man super mitschreiben kann und das dann alles aus der Schrift nachlesen kann und dann sind wir ein bisschen klüger, wenn wir herausgehen, sondern diese Botschaft heute heißt Simon von Kyrene, das prophetische Bild eines Kreuzesträgers. Simon von Kyrene, das prophetische Bild eines Kreuzesträgers. Ich habe mal in meinem schlauen Bibellexikon nachgeschlagen unter Kreuz. Das würde ich euch gerne mal vorlesen. Kreuz, kreuzigen. Die Kreuzigung war, jetzt kommt ein Zitat von einem Geschichtsschreiber der damaligen Zeit, Cicero. Die Kreuzigung war eine überaus grausame und furchtbare Todesstrafe, die die Römer von den Karthagern übernommen hatten und nur bei Sklaven und gemeinen Verbrechern anwandten. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Bei der Kreuzigung band oder nagelte man Hände und Füße an einem Pfahl mit Querholz. Im römischen Strafvollzug wurde der Verurteilte erst gegeißelt und musste dann das Kreuz zur Hinrichtungsstätte außerhalb der Stadt tragen. Gewöhnlich wird es sich dabei um den Querbalken gehandelt haben, an dem der Verurteilte dann auf ebener Erde nackt angenagelt und an einem gut 3 Meter hohen Pfahl, der auf dem Strafblatt stand, hochgezogen wurde. Danach trieb man einen langen Nagel durch die übereinander gelegten Füße. Die Kleider des Gekreuzigten fielen dem Hinrichtungskommando zu. Aus Barmherzigkeit reichte man ihm vor der Kreuzigung einen Betäubungstrank. Über ihm wurde am Kreuz eine Tafel mit der Urteilsbegründung angebracht. Das Sterben konnte einige Tage dauern, besonders wenn der Gekreuzigte nur angebunden war oder der Pfahl einen hervorstehenden Pflock besaß, auf dem die Last des Körpers ruhte. Bei der Annagelung wurden die Hände zwischen den Knochen und Handgelenken hindurchgetrieben und verursachten unerträgliche Schmerzen der verletzten Nerven. Den Aufgehängten quälten furchtbarer Durst und rasende Kopfschmerzen, heftiges Fieber und Angstzustände. Die Hängelage verursachte Atemnot. Und der Verurteilte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich gestützt auf den Nagel durch die Füße vorübergehend aufrichtete. Im abwechselnden Senken und Heben des Körpers, in Atemnot und Atemschöpfen, vollzog sich der Todeskampf, in dessen Verlauf es zu Flüssigkeitsansammlungen in Brust- und Bauchhöhle kam. Manchmal führte man den Tod durch das Zerschlagen der Schenkelknochen herbei, um die Qual abzukürzen. Da gibt es hier ein Bild, ich kann das ja mal hoch, es ist ziemlich klein, wo sie bei Ausgrabungen einen toten Gekreuzigten gefunden haben. Und der Knochen der Ferse sieht man hier mit dem Nagel durchbohrt. Der Nagel hat sich dann umgebogen, sodass man den Knochen nicht mehr rausziehen konnte und einfach drin gelassen hat. Also es war eine äußerst brutale Angelegenheit. der Nacht von Donnerstag zu Freitag vor dem Passafest wurde Jesus gefangen genommen im Garten Gethsemane und zuerst vor den Hohen Rat gebracht, dann vor Pilatus am Morgen, dann vor Herodes und dann wieder vor Pilatus. Und Pilatus hat ihn in den Tod gegeben. Wir alle kennen die Geschichte, denke ich. Ich habe immer die ersten Jahre meines Glaubenslebens, ich habe die ganzen Evangelien so gerne gelesen, außer Johannes, da hatte ich manchmal ein bisschen Bauchweh, aber ich habe die Evangelien so gerne gelesen und dann wusste ich, am Ende kommt wieder diese furchtbare Geschichte, die längsten Kapitel der Evangelien, die Geschichte vom Leiden und Sterben von Jesus Christus. Ich habe mich vor diesen Kapiteln gescheut, weil ich sie auf natürliche Weise mit natürlichen Augen gelesen habe. Und ich hoffe und bete, dass durch diese Predigtreihe wir die Augen geöffnet bekommen für die Herrlichkeit und Schönheit des Gekreuzigten. Jesus wurde gepeitscht. Er wurde gegeißelt, das heißt, es war keine normale Peitsche oder kein normaler Stab, sondern ihm wurde die Haut auf dem Rücken buchstäblich aufgerissen, aufgefetzt und die Fleischfetzen hingen an ihm herunter und er hat geblutet. Ihm wurde eine Spottkrone geflochten, die auf sein Haupt, auf seinen Kopf gedrückt wurde. Wir haben oben da so eine, Katja hat mal so eine Krone in Rumänien geflochten mit so langen Dornen und die haben sich in den Kopf und auf seinen Schädel gebohrt, sodass das Blut von seinem Kopf herabfloss. Er wurde angespuckt, er wurde beleidigt und es war kein schöner Anblick. Und als sie fertig mit ihm waren, trat er ja, habt ihr bestimmt schon mal in irgendwelchen Jesusfilmen gesehen, er trat vor die Menge. Und Pilatus sagt nur, seht, was für ein Mensch das ist. Man konnte ihn nicht mehr als Mensch erkennen. So furchtbar, dass man das Angesicht von ihm wegwendet, steht im Jesaja Kapitel 53. Er war so schrecklich zugerichtet, dass wir kein Gefallen an ihm gefunden haben. Und dieser Jesus in diesem Zustand bekommt den Querbalken des Kreuzes aufgeladen und muss ihn durch ganz Jerusalem hin nach Golgatha bringen, hinaus vor die Stadt. So, und immer wenn jemand gekreuzigt wird, hat das so eine Art Jahrmarktseffekt. Da ist endlich mal was los, so ähnlich wie im Mittelalter, wenn da einer geköpft wurde, sind sie alle dazugekommen, das war ein Event. Und so kamen alle möglichen Leute dazu und beobachteten quasi, wie Jesus mit dem so schrecklich zugerichtet, mit seinem Kreuz hinaus zur Stadt zieht. Und Jesus ging es genauso wie jedem, der das Kreuz trägt. Es gibt Leute, die stehen dabei und lachen und spotten und verstehen das nicht. Und es gibt Leute, die dabei und sagen, ach du Armer, und weinen. So, und das habe ich während des Lobpreises, habe ich das gesehen auf einmal, dass wenn wir uns entscheiden, was das bedeutet, das sage ich dann noch, wenn wir uns entscheiden, unser Kreuz zu tragen, wenn wir uns entscheiden, diesen Weg auch zu gehen, dann gibt es Leute, die lachen uns aus, die verspotten es, und es gibt Leute, die sagen, ach du Armer, das tut mir aber leid für dich. Jesus war weder von dem einen beeindruckt, noch von dem anderen. Zu den Weinenden hat er gesagt, weint nicht um mich, weint um euch und eure Kinder. So, und als da dieser Zug hinauskommt vor die Stadt, die Soldaten treiben Jesus an, er war ja schon völlig erschöpft, dehydriert und richtig fertig, bricht Jesus zusammen und er, unter der Last des Kreuzes. Und jetzt möchte ich mal euch drei Bibelverse vorlesen, die ein und dasselbe Ereignis beschreiben. Die erste Bibelstelle steht in Matthäus Kapitel 27, Vers 32. Ihr müsst nicht unbedingt mit aufschlagen, weil das relativ schnell hintereinander jetzt kommt. Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trage. Markus 15, Vers 21. Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexanders und Rufus, dass er sein Kreuz trage. Lukas 23, Vers 26. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrage. Simon von Kyrene. Prophetisches Bild eines Kreuzesträgers. Ich habe 5 Punkte für die, die mitschreiben. Erstens. Simon kam vom Feld. Die Kreuzesträger verlassen die Welt. Simon kam vom Feld daher. Und als ich das gelesen hatte, wurde mir das klar, was es bedeutet. Für jeden, der Jesus nachfolgen will, auch diesen Weg gehen will, auch das Kreuz auf sich nehmen will. Für jeden, der sagt, nicht mein Wille soll in meinem Leben geschehen, sondern Gottes Wille soll in meinem Leben geschehen. Von ihm nehme ich alles an, das Gute und das augenscheinlich Schlechte. Diese Qualität von Nachfolge, diese Qualität von Erkenntnis Gottes können wir nur bekommen, wenn wir die Welt verlassen. Wenn wir aus der Welt rauskommen. Galaterbrief, Kapitel 6. Vers 14. Da schreibt der Apostel Paulus: Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das Kreuz hat für uns nur, oder zum Kreuz haben wir nur Zugang, wenn wir die Welt verlassen. Das Kreuz nützt uns nur etwas, wenn wir uns der Welt gekreuzigt achten und die Welt für uns gekreuzigt. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Welt ist tot für mich. Und ich bin tot für die Welt. Weder die Welt kann mit mir was anfangen, noch kann ich was mit der Welt anfangen. Jemand, der sich entschieden hat, Jesus Christus nachzufolgen, das Kreuz zu nehmen, was Nachfolge von Jesus Christus bedeutet. Heute könnten wir denken, anfangen, Jesus Christus nachzufolgen, heißt, ich bete ein Gebet, was der Pastor vorne nachbetet mit geschlossenen Augen, niemand sieht's, und am Ende kann ich hier vor zum Seelsorgeteam kommen und die segnen mich in dem Ganzen. Das hat nichts mit Nachfolge Jesu zu tun. Nachfolge Jesu beginnt da, wo du dich entscheidest, dich selbst zu verleugnen, Jesus nachzufolgen und ihn zum Herrn deines Lebens zu machen. Da beginnt Nachfolge. Und da ist es egal, in welcher Kirche Mama und Papa sind. Da ist es egal, ob du getauft oder konfirmiert worden bist. Da ist es egal, ob du einen Alpha-Kurs gemacht hast, sonst irgendwas. Das spielt keine Rolle. Die Bibel kennt nur eine Art von Christentum. Und das ist Kreuzeschristentum. Und zwar nicht um den Hals gebaumelt oder als Armband oder an der Wand, sondern hier drin, im Herzen. Wer Jesus nachfolgen will, verlässt die Welt. Misty Edwards singt so wunderbar: I burned the bridges, they cannot be found. Ich habe die Brücken zurück verbrannt. Sie sind alle weg. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Es gibt nur noch das eine. Wie in dem wunderbaren Lied, was wir heute aus irgendeinem Grund nicht mehr singen, weil wir es nicht mehr cool finden. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Nie mehr zurück, nie mehr zurück. No turning back. Das habe ich gemeint damit, dass an der Wurzel etwas faul ist. Dass das Fundament bröselig ist, nicht aus Stein. Simon kam vom Feld, genauso wie jeder Kreuzesträger aus der Welt herauskommt, in das Reich Gottes hinein. Die Denkweisen, die Werte, die Muster, alles, was die Welt uns gibt, verliert, wenn wir das Kreuz anfangen anzusehen, zu betrachten, den Wert darin zu sehen, es zu tragen, verliert seinen Wert. Jesus hat gesagt, Lukas Kapitel 16, manche haben es im Hauskreis gelesen mit großen Fragezeichen, der Herr segne euch, was vor Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Was vor Menschen hoch ist, ist ein Gräuel für Gott. Zu eklig, um überhaupt in den Mund genommen zu werden. Das größte Gefühl von Ekel nennt man Gräuel. Und das, was für Menschen angenehm ist, toll ist, erstrebenswert ist, da will ich hin, das ist das Ziel, das ist mein Idol, das ist, so will ich werden. Was zum Menschen hoch ist, ist ein Gräuel für Gott. Und wir können die Gleichung umkehren. Zumindest habe ich das mal, dunkel kann ich mich an Mathematik noch erinnern. Wir können das umkehren. Was für Menschen ein Gräuel ist, ist bei Gott hoch angesehen. Paulus, ein wahrhafter Kreuzesträger, in einem seiner besten Kapitel, was er jemals geschrieben hat, Philipper Kapitel 3. So wunderbar, wie er es da zusammengefasst hat, kann man es nicht zusammenfassen. Er sagt, was mir Gewinn war, aber was auch immer mir Gewinn war. Und er redet da von seiner Bildung, von seinem Ansehen, von seiner Abstammung, von seinem Rang, von seiner Frömmigkeit. Was immer mir Gewinn war, habe ich um Christi willen als Verlust geachtet. Ja, wahrhaft, ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe, der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles aufgegeben habe und es für Dreck achte, damit ich ihn gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das, was mir vorher so wertvoll, so wichtig war, ist jetzt unnötiger Ballast geworden, den ich nur noch für die Tonne gebrauchen kann, was mir nichts mehr bringt. Das ist ein Kreuzesträger. Das ist ein Christus-Nachfolger. Und ihr merkt schon, so viele von denen haben wir gar nicht in unseren Breitengraden. Ich zumindest kenne sehr wenige. Ich hoffe selbst, dass ich einer bin. Simon von Kyrene kam vom Feld. Wir verlassen die Welt und begegnen dem Gekreuzigten. Und nicht nur ein, ach hallo, grüß dich, sondern wir nehmen teil an seinem Tod. Wir nehmen das Kreuz auf uns. Weil wir mit dem Alten nichts mehr anfangen können. Es steht schlecht um das Christentum, wenn man nach außen hin Ja sagt, nach außen hin die richtigen Worte, die richtigen Lieder, die richtigen Bibelverse kann, aber innerlich man sich doch zurücksehnt an die alten Sünden, an die alte sogenannte Freiheit, an das Alte, was ich früher noch genießen durfte, aber wenn ich es jetzt mache, habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes Jesu Christi, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt, tot, nicht mehr zu gebrauchen. No turning back. Zweitens. Simon wurde gezwungen, das Kreuz zu tragen. Simon wurde gezwungen, das Kreuz zu tragen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wer zwingt mich denn jetzt das Kreuz zu tragen? Ich habe drei Dinge herausgefunden, einfach nur aus diesen drei Versen, die uns zwingen, das Kreuz zu tragen. A, jetzt kommt eine A. Ihr könnt auch Punkt 2, Punkt 1 schreiben, ist auch okay. Ich habe es A genannt. Der Anblick des leidenden Jesus zwingt uns, das Kreuz zu tragen. Wir bleiben im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 1. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Der Heilige Geist hat zuallererst, wenn er mit einem Menschen anfängt zu arbeiten, nicht das Ziel, die Liebe Gottes zu demonstrieren, auch nicht deine Berufung auszusprechen. Er hat auch nicht zuallererst das Ziel, dir irgendwelche Gaben zu geben, sondern zuallererst hat der Heilige Geist das Ziel, dir Jesus zu zeigen. Jesus sagte zu seinen Jüngern beim letzten Abendmahl, ich gehe, ich verschwinde. Aber es ist gut, dass ich gehe, denn ich werde den Beistand senden. Von dem meinen wird er nehmen und euch offenbaren. Der Heilige Geist zeigt uns Jesus. Und das, was uns frei macht, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, weil ich theologisch dünnes Eis betrete, das, was uns frei macht, ist nicht in erster Linie die Lehren Jesu. Auch nicht die Geburt Jesu. Auch nicht die Auferstehung Jesu. Was uns frei macht, ist zuallererst das Kreuz Jesu. Den gekreuzigten Gottmenschen zu sehen, reißt die Last von unserem Rücken, nimmt die Schuld von unserem Herzen. Und wenn wir sagen, ja, mit diesem Jesus mache ich mich eins, nimmt es den Fluch der Sünde von uns weg. Wenn ich ihn sehe, bin ich gezwungen, Ja zu sagen. Die Liebe Gottes offenbart in einem Menschen, der sein Leben gibt, obwohl er es nicht geben muss. Einem Menschen, der freiwillig sagt, ich nehme diesen Tod, von dem wir vorhin gerade gelesen haben, ich nehme diesen Tod auf mich. Einem Menschen, der gesagt hat, Petrus, steck dein Schwert weg. Wenn ich wollte, ich könnte 10 Legionen, das sind 10.000 Engel, rufen und die würden mich sofort befreien. Sofort. Aber ich tue es nicht. Ich gebe mich freiwillig. Ich gebe mich als ein Opfer. Ich gebe mich in den Tod, an das Kreuz. Und wenn ich ihn sehe, wie kann ich anders als Ja zu sagen? Wie kann ich anders als zu sagen, angesichts dieser Barmherzigkeit, Römer 12, Vers 2, könnt ihr euch aufschreiben, angesichts dieser Barmherzigkeit gebe ich mein Leben genauso hin als Opfer. Dazu drängt uns der Heilige Geist sehr förmlich. Wie hat Jesus sein Leben als Opfer gegeben? Durch den Geist der Ewigkeit, sagt der Hebräerbrief. Und genauso, wenn wir ihn anschauen, der Geist der Ewigkeit in uns, zieht uns, drängt uns, man könnte fast sagen, zwingt uns, auch das Kreuz auf uns zu nehmen. B. Gottes Feinde zwingen uns, das Kreuz zu tragen. Gottes Feinde zwingen uns, das Kreuz zu tragen. Sünde, Begierde, Tod und Teufel. Warum zwingen sie uns, das Kreuz zu tragen? Weil es keinen anderen Weg gibt, aus den Fängen des Todes, aus den Fängen der Sünde, aus der übermächtigen Macht des Teufels über unser Leben, über unser Herz, über unseren Verstand zu entkommen, als nur durch das Kreuz. Deshalb, mein lieber Bruder, lieber Schwester, wenn du gequält bist unter der Last deiner Sünde, unter deinem unwiderstehlichen Drang, Sünde zu begehen, Lüge zu denken, Lüge zu leben, unter deinem Temperament, wo du rums einfach loslegst, ohne nachzudenken, und die Sünde entdeckst du nur noch im Rückspiegel. Wenn du diese Qual hast, halt dich fest am Kreuz, wirf dich aufs Kreuz, sag: Jesus, dein Kreuz ist auch für mich. Deine Sünde, deine Begierde zwingt dich, dein Kreuz zu tragen. Entweder du tötest dich heute selber durch das Kreuz, oder deine Begierde, deine Sünde tötet dich, der Teufel tötet dich in Ewigkeit. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Die Feinde Gottes legen das Kreuz auf uns. Sie zwingen uns, das Kreuz zu tragen. C. Lukas 14, Vers 27. Lukas 14, Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Der Dritte, der uns zwingt, das Kreuz auf uns zu nehmen, ist Jesus selbst. Er zwingt uns natürlich nicht in dem Sinne, dass wir keine andere Möglichkeit haben. Aber er stellt die Bedingung auf: Wenn du mir nachfolgen willst, wenn du den Segen der Nachfolge Jesu, was Gottes Kindschaft ist, was ewiger Friede ist, was Zufriedenheit ist im Innern, nicht in den Umständen, was Friede mit Gott ist, in Ewigkeit. Wenn du das haben möchtest, stellt Jesus eine Bedingung auf. Und die ist nicht: lass dich taufen. Das war jetzt der Heilige Geist, Halleluja. Die ist auch nicht, komm in unsere Gemeinde, werde Mitglied. Die ist auch nicht: du musst so und so und so viel Bibel lesen oder so und so viel beten. Diese Bedingung, Jesus nachzufolgen, ist nur eines: das Kreuz. Jesus zwingt uns, wenn wir ihm nachfolgen wollen, das Kreuz auf uns zu nehmen. Simon von Kyrene wurde gezwungen, sie zwangen ihn, das Kreuz zu tragen. Punkt 3. Simon bedeutet, der Name Simon bedeutet Erhörung. Kreuzesträger sind eine Erhörung der Gebete Jesu. Kreuzesträger sind eine Erhörung der Gebete Jesu. Johannes Evangelium, Kapitel 17. Eines der berühmtesten Gebete, die Jesus gesprochen hat. Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich habe das immer so gelesen, wie dass Jesus will, dass ich mit ihnen an dem himmlischen Irrtern, am Thron bin, am Herz des Vaters bin, in der Herrschaft über Dämonen und Mächte und Gewalten. Er will, dass ich bei ihm bin, wo der Friede, die Fülle, die Freude ist. Und das will er auch. Und jeder von uns will das. Also wenn das nicht der Fall ist, dann ist wirklich irgendwas, dann empfehle ich dir einen Besuch beim Psychologen. Natürlich wollen wir Anteil haben an der Herrlichkeit, an der Herrschaft, an der Schönheit Jesu. Aber dieses Gebet bedeutet mehr. Lass sie da sein, wo auch ich bin. Jesus ist das geschlachtete Lamm vor Grundlegung der Welt. Das ist seine Identität. Ich gebe mein Leben weg. Und er möchte, dass wir dieses Schicksal, diesen Weg mit ihm teilen. Wir sind eine Erhörung der Gebete Jesu, wenn wir das Kreuz auf uns nehmen. Wenn wir Ja sagen zum Kreuz. Offenbarung, ganz am Ende des Buches, Kapitel 14. Da geht es um 144.000. Ich verstehe fast nichts aus dem Kapitel, aber Vers 4 verstehe ich ein bisschen. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Jetzt kommt's. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wo es auch hingeht. Diese 144.000 Erlösten vor dem Thron Gottes, versiegelt an den Stirnen mit dem Siegel des Lammes, folgen dem Lamm, wo immer es auch hingeht. Wir folgen dem Lamm, wir folgen unserem Herrn. Das heißt, wir sagen Ja zu seinem Kreuz, wir sagen Ja zu seinem Tod und wir sagen Ja zu seiner Auferstehung. Das ist ein Bündel, das gehört zusammen. Das kann man nicht getrennt kaufen. Das kann man nur als Bündel kaufen. Du kannst nicht die Auferstehungskraft und den Segen und die Heilung und all das Gute von Golgatha, die Frucht von Golgatha nehmen, ohne das Kreuz, das Leiden und den Tod Jesu Christi auch zu nehmen. So funktioniert es nicht. Und sie sagen, wir folgen dem Lamm, wo immer es auch hingeht. Sie wurden vielleicht sogar versiegelt, weil sie diese Herzenseinstellung haben. Weil sie sagen, das, was mein Herr getan hat, tue auch ich. So wie er gelebt hat, lebe auch ich. So wie er sein Leben hingegeben hat am Kreuz, gebe ich auch mein Leben hin. So wie es auch von denen in Offenbarung Kapitel 12, Vers 11 heißt, die Überwinder über den Drachen, über den Satan. Sie haben ihn überwunden. Durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt. Bis in den Tod. Das sind Kreuzesträger. Menschen, die ihr eigenes Leben, ihre eigenen Rechte, ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Fähigkeiten, ihre eigenen, alles, was sie selbst betrifft, nicht lieben. Sogar bis zum Punkt des Todes. Und daraus kommt neues Leben. Viertens. Simons erster Sohn heißt Alexander. Dieser Name bedeutet Männer abwehrend. Männer abwehrend. Psalm 147. Psalm 147, Vers 10 und 11. Er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Freude an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Kreuzesträger verweigern es, sich aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrer eigenen Fähigkeit zu helfen, heilig zu leben. Sie verweigern es, aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrer eigenen Fähigkeit zu lieben. Sie verweigern es, aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrer eigenen Fähigkeit fromm zu sein. Gott hat kein Gefallen an der Kraft, also Schlachter übersetzt Kraft, Elberfelder mit den Schenkeln, das ist immer ein bisschen seltsam, aber Gott hat kein Gefallen an der Kraft des Mannes. Wenn du durch eigens angestrengte Selbstbeherrschung da irgendwie ein Lebensstil auf die Reihe kriegst, Gott beeindruckt das nicht. Und es ist durchaus beeindruckend, was da manchmal zustande kommt. Wir lesen da auch im Philipperbrief von Leuten, auch im Kapitel 3, die sich selbst kasteien, die durch radikale Programme gehen, durch Fasten und Beten und allen möglichen Dingen, so ähnlich wie die Sportler. Die sind heute am Sportgymnasium 12 Jahre alt und sagen, in 4 Jahren gewinne ich Gold bei Olympia. Ist das in 4 Jahren oder in 3 Jahren? Nächstes Jahr. Oder in 5 Jahren. In 5 Jahren bin ich dabei und da gewinne ich Gold bei Olympia. Und dann gehen die 4-mal die Woche zum Training, da geben die alles rein. Da opfern die Filme, Fernsehen, da opfern die alles. Alle Annehmlichkeiten, damit sie den vergänglichen Siegeskranz gewinnen. Und das ist durchaus beeindruckend. Ich wünschte, manche Christen würden diesen Eifer an den Tag legen, wenn es um die Erkenntnis Gottes, um den ewigen Siegeskranz geht. Aber diese eigene Kraft, dieses Ich schaff das, daran hat Gott kein Gefallen. Gott hat mehr Gefallen an einer Person, die sich dieser Wahrheit bewusst ist, die weiß, die immer wieder fällt, in bestimmten Bereichen, aber dann umkehrt zu Gott und sich demütigt und sagt, vergib mir, Herr. Gott hat mehr Gefallen an so einer Person, als an einer Person, die in denselben Lebensbereich alles richtig macht, aber aus der eigenen Kraft. Vielleicht sagst du, hä, wie, was? Wenn die Person hat es nicht geschafft, aber die Person hat es geschafft. Gott gefällt aber die Person, der es nicht geschafft hat, aber die Person, die es geschafft hat, da hat er keinen Gefallen dran. Er kann die eigene Kraft, die Kraft des Mannes, ja, das Bild dieses, was ein Mann halt macht, ne? Ich pack das, Kraft meiner Wassersuppe. Ich krieg das schon hin, keine Herausforderung ist mir zu groß. Gott gefällt das nicht. Jeremia Kapitel 17. Vers 5 bis 8. So spricht der Herr. Mit anderen Worten, jetzt wird's wichtig, bitte herhören. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Verflucht. Verflucht mit göttlichem Fluch aus dem Herzen des Vaters ist derjenige, der auf sich selbst vertraut, auf seine eigene Kraft, der Fleisch zu seinem Arm macht. Der sagt, ich schaffe das. Das war das große Gräuel von Edom. Interessante Familie. Esau, Edom, Amalek, die ganze Sippe steht für das Fleisch, für ich kann das selber, ich schaffe das. Und Gott hat gesagt, niemals, niemals, nie darf einer, ein Nachfahre von Esau in die Versammlung des Herrn kommen. Gott hat gesagt, du sollst jeden Nachfahren, alles von Amalek, vom Vieh, die Kinder, die Frauen, die Männer, alle vernichten. Gottes Fluch liegt auf Amalek. Gottes Fluch liegt auf jedem, der sagt, ich schaffe das. Vielleicht kannst du jetzt ganz angenehm leben und du kriegst es nicht mit, aber glaub mir, der Fluch des Herrn holt dich ein. Wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, die Barmherzigkeit hat einmal ein Ende. Kehr um zum Herrn. Mach ihn zu deiner Hilfe, mach ihn zu deiner Kraft. Und selbst wenn du nach außen hin irgendwie gut dastehst, die hauptsächlichen Dinge, was bei der Welt hoch angesehen ist, gut hinkriegst, das, was für Gott wichtig ist, da fällst du durch, das kriegst du nicht hin. Wie es einem Kollegen, meinem ehemaligen Chef gesagt hat, der würde nie die Predigten gucken, deswegen erzähle ich das jetzt so freimütig, der ist quasi das Sinnbild von Stolz, der kriegt alles im Job hin. Innerhalb von kurzer Zeit extrem hoch aufgestiegen. Innerhalb der Hierarchie. Der hat innerhalb von wenigen Jahren das bekommen, wo andere, die schon 15 Jahre länger da sind, von träumen. Und ich habe zu ihm gesagt, ja Nico, jetzt habe ich heute den Namen gesagt, okay. Der heißt Nico, der guckt eh nicht. Und er hat gesagt, Nico, na, du kriegst ja alles hin. Du schaffst das ja alles. Die Fehler, die mir passieren, passieren dir ja nicht. Habe ich so zu ihm ganz deutlich, weil ich war aber auch ein bisschen auf Prass. Wir hatten gerade eine, egal. Und dann sagt er zu mir, na, im Beten mache ich dir nichts vor. Verflucht ist, wer auf Fleisch vertraut. Fünftens. Simons zweiter Sohn heißt Rufus. Also werden ja heute nur noch Hunde genannt. Also ich kenne keinen Rufus. Achso, dein Fahrschullehrer hieß Rufus? Okay. Okay, gut. Es gibt manche Namen, die würde ich heute nur noch Hunden geben und dann sehe ich dann immer Menschen, die ich mal an deine Eltern. Okay, ja, egal. Simons zweiter Sohn heißt Rufus. Das bedeutet übersetzt der Rote. Der Rote. Lass es mal dazu aufschlagen, Jesaja 1, Vers 18. Jesaja 1, Vers 18. Kommt, Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Rufus, der Rote. Ein Kreuzesträger ist sich seiner Sündhaftigkeit bewusst. Der eine oder andere denkt vielleicht, das ist ja selbstverständlich. Nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Das ist ein Prediger, den würdet ihr alle, oder viel, die meisten von euch würden den kennen. Wenn ihr so ein bisschen up-to-date seid auf YouTube und auf Facebook, dann kennt ihr den. Und er stellt sich hin und sagt, ich bin so sündlos wie Jesus. Und ich verstehe den Gedankengang dahinter. Ich verstehe, wie er darauf kommt. Ich verstehe die zwei, drei Bibelverse, die er da als seine Rückendeckung nimmt. Aber er überbetont eine einzelne Wahrheit, überbetont er in einem solchen Maße, dass es alles entstellt und verrückt und anders ordnet, als es die Wahrheit Gottes gesetzt hat. Das sage ich dir jetzt nicht. Aber schön, dass du einfach fragst. Weil das ist kein Böser. Ja, muss man mal sagen, das ist kein Böser. Er macht durchaus Sachen, die ich mir zum Vorbild nehme. Hat durchaus Ansichten, die ich richtig gut finde. Aber da ist er weit abgedriftet. Von dem Eigentlichen, von dem Wirklichen, von dem Wahren, von dem, was zum Leben dient, was zum Segen dient. Und die Auswirkung, die so eine Einstellung, solche Aussagen haben, im Leib Christi, junge Menschen, die ihm zuhören, für die das der Mann Gottes ist, was das auswirkt, ist katastrophal. Ein Kreuzesträger ist sich seiner Sündhaftigkeit bewusst. Er weiß, dass in ihm, das ist in seinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Nichts Gutes. Gott ist mit der Lupe rangegangen. Ja, Gott sieht das ja schon von Weitem, aber jetzt noch. Wir können mit der Lupe rangehen, können das Mikroskop verwenden, können so weit ranzoomen, wie es nur geht. Nichts Gutes. Nichts Gutes in meinem natürlichen Menschen. Da ist nichts Gutes, nichts, was Gott für wertvoll oder als irgendwie annehmbar oder brauchbar erachtet. Da findet sich nichts. Wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir sind alle weit abgefallen von der Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben sollten. 1. Mose Kapitel 6. Gott sagt, mein lieber Noah, die Menschen sind böse. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Deshalb werde ich eine Flut senden. Noah hätte denken können, oh, das wird das Problem lösen. Ja? Alle mal abmurksen und ich fange neu an. Und dann in Kapitel 7 oder 8 kommt Gott wieder zu Noah und er sagt, weißt du was, ich werde die Welt nie wieder vernichten mit Wasser. Die nächste Vernichtung wird übrigens mit Feuer sein, sagt der Petrusbrief. Ich werde die Welt nie wieder mit Wasser vernichten, denn das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Die Flut hat an der Sache nichts geändert. Die Flut ist eine Demonstration der Wahrheit, dass nichts Gutes in uns zu finden ist. Und Paulus selbst sagt es doch im Römerbrief. In mir, das ist in meinem Fleisch, ist nichts Gutes. Ich bin rot. Scharlachrot. Und beachtet Jesaja 1, Vers 18, was er sagt. Sind eure Sünden rot wie Karmesin? Sind eure Sünden rot wie Scharlach? Sie sollen weiß wie Wolle werden. Ja, so weißt du, meine Sünden, die sind nicht ganz so rot. Die sind eher so ein zarter Rosaton, da ist sehr viel Weiß auch mit drin. Ich bin jetzt nicht ganz so rot und sündhaft. Weißt du, was so eine Haltung und so eine Einstellung auslöst? Deine Sünde wird dir gelassen. Weil du mit dem Ratschluss Gottes nicht übereinstimmst. wie Felix vorhin gesagt hat, wir werden von unseren Feinden erlöst, nicht von unseren Freunden. Wenn wir unsere Halbsündhaftigkeit, unsere kleinen Sünden, wenn es denn sowas gibt, wenn wir den Frieden machen, wird Gott sie uns nicht vergeben. Das ist genau das, was Jesus sagt. Zwei Männer gehen in den Tempel. Der eine ein Pharisäer, danke, da steht sich ganz weit vorne hin am Altar, ja, so die erste Reihe, ja, du, so die Arnolds, die immer hier vorne sitzen. Und sie erheben ihre Häupter zum Himmel und sagen, danke Herr, dass ich den Zehnten gebe, dass ich gerecht bin, dass ich nicht lüge, dass ich nicht morde und dass ich nicht bin wie die anderen, wie die, die da hinten sitzen. Wie der Zöllner da hinten, sagt er im Gebet zu Gott. Und der Zöllner steht hinten an der Tür, weil er gleich wieder raus will, weil er weiß, die Leute kennen ihn. Wie die einen angucken, aber der Hunger nach Gott treibt ihn in die Versammlung. Diese Sehnsucht, Begegnung mit dem Schöpfer zu haben, treibt ihn in die Versammlung. Und er sagt, danke Herr. Nee, er sagt nicht danke Herr, er sagt, Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Welcher ging gerechtfertigt von dort weg? Der Zöllner. Der Sünder, der da gesagt hat, ich bin rot wie Karmesin, ich bin ein Rufus, ja, ich bin rot, ich bin sündhaft durch und durch. Und der gesagt hat, danke Herr, dass ich das und das und das und das mache, der stolz war auf seine Gerechtigkeit, eine sogenannte Selbstgerechtigkeit. Dem hat Gott seine Sünden nicht vergeben. Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Wer sagt, dass er ohne Sünde ist, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Und das schreibt Johannes nicht als evangelistischen Brief zu den Drogenabhängigen oder Prostituierten. Nein, er schreibt es zu den Kindern Gottes. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Und wenn ihr, die ihr Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn habt, wenn ihr in den Gottesdienst kommt, euch rühmt, dass Christus euch frei gemacht hat, wenn ihr sagt, dass ihr ohne Sünde seid, ist die Wahrheit nicht in euch. Ihr seid ein Lügner. Und ein Lügner in dieser Form ist getrennt von Gott. Die Gnade nützt ihm nichts, weil er seine eigene Gerechtigkeit aufgerichtet hat. Und man beachte, Johannes, der Apostel, sagt hier nicht, wer ohne Sünden ist, sondern er sagt, wer ohne Sünde ist. Er meint nicht, dass, also wenn du heute hier bist und sagst, ich bin ohne Sünden, das heißt, ich habe alle meine bekannten Sünden, meine Sünden, die mir bewusst sind, habe ich bekannt, die habe ich offen ausgesprochen, Gott hat mir vergeben. Preis dem Herrn, der Herr segne dich. Aber wenn du sagst, ich habe keine Sünde, in mir drin steckt nicht mehr die Natur der Sünde, in mir drin, ich bin frei von dem Zwang zu sündigen, ich bin frei davon, dann bist du ein Lügner, die Wahrheit ist nicht in dir, weil du bist nur frei davon, wenn du das Kreuz auf dich nimmst und täglich trägst. Wenn du eben diesen verfluchten Leib der Sünde tötest. Und die Hypercrace-Prediger, die eine Gnade über der Gnade ja verkünden, aus demselben Briefen, wo sie ihre Bibelverse rausnehmen, gibt es Verse, wie zum Beispiel im Kolosserbrief. In Kapitel 2 sagt Paulus, ihr seid zur Fülle gekommen in Jesus. In ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gekommen. Halleluja. Die Fülle ist da, wir brauchen nichts mehr. Aber im Kapitel 3, was sagt er dann? Tötet eure Glieder, die hier auf der Erde sind. Tötet eure Glieder, die hier auf der Erde sind. Was nichts anderes ist, als sei ein Kreuzesträger. Wer seine eigene Gerechtigkeit hat, braucht das Kreuz nicht mehr. Und das ist die Hauptkrankheit, an der die Braut Christi gerade leidet. Gesundheit. Das ist die Hauptkrankheit. Die Abwesenheit des Wortes, des Kreuzes und der Erfahrung, dass aus dem Tod Leben erwächst. Lukas Kapitel 9. Jetzt kommen die letzten zwei Bibelstellen. Und dann können vielleicht Jana und Thomas nochmal vorkommen. Lukas Kapitel 9, Vers 23 und 24. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf, täglich, und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Und der Römerbrief, Kapitel 6, Vers 5. Römer 6, Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind, das ist ein Begriff aus der Botanik, Thomas und ich, wir haben es nachgeschlagen. Wenn wir verwachsen sind, zusammengewachsen, untrennbar, wenn zwei Bäume anfangen wieder zusammenzuwachsen, man kriegt sie nicht wieder auseinander, ohne sie beide zu zerstören. Wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der Auferstehung sein. Wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, werden wir es auch mit der Auferstehung sein. Und was das bedeutet, da wollen wir die nächsten Wochen näher drauf eingehen, das näher erklären. Jetzt lasst uns noch vor Gott gehen und eine Antwort finden. Eine Antwort finden, eine so prophetische Botschaft verlangt eine Antwort. Herr, hier stehen wir. Und Herr, wir sehen die klare Forderung, wir sehen den klaren Auftrag, wir sehen das klare Wort. Und Herr, wir wollen uns nicht die Finger verbrennen, das zu verändern, das zu vertuschen, das schön zu reden, das irgendwie unter den Teppich zu kehren. Wir akzeptieren. Wir akzeptieren. Und wir kapitulieren. Wir sind nicht zu retten. Unser Fleisch ist nicht zu retten. Wir kommen zu dir und wir sehen dieses prophetische Bild vor Augen. Simon von Kyrene, vom Feld kommend. Vater von Rufus und Alexander. Den zwangen sie, das Kreuz zu tragen. Sie legten das Kreuz auf ihn. Und Herr, wir können uns nur vorstellen, wir können uns nur ausmalen, wie sich dieser Simon gefühlt hat. Diese Ehre gehabt zu haben, das Kreuz mit dem Christus zu teilen. In seinem Leiden, in seiner Schmach, in seiner Schande ihm Erleichterung zu verschaffen. Du hängst am Kreuz und sagst, hänge ich hier allein? Die ganze Welt geht leer aus. Und Herr, wir wollen dir antworten, nein. Es gibt ein Kreuz für jeden von uns. Und dieses Kreuz dient uns nicht zur ewigen Verdammnis, sondern zum ewigen Leben. Dieses Kreuz dient uns nicht zum Fluch, sondern zum Segen. Herr, wir wollen bereitwillig sein, unser Fleisch und all das, was uns von dir trennt, in diesen Fluch des Kreuzestodes hineinzugeben. Und du sagst, wenn wir unser Leben verlieren, unseren eigenen Willen, unsere eigenen Wünsche, unsere eigene Fähigkeit, dann werden wir das Leben gewinnen. Herr, zeig uns allen, da an dem Punkt, wo wir stehen, was das bedeutet. Zeig uns, dass es eine Ehre ist, mit dem Christus das Kreuz zu tragen. Ich kann mir nur vorstellen, wie Simon sich gefühlt hat, nach der Auferstehung, nach Pfingsten. Wo er wusste, der, der uns erlöst, dem habe ich das Kreuz getragen. Ich habe es ihm abgenommen. Gott sei Dank wurde ich gezwungen. Gott sei Dank kam ich aus der Welt, vom Feld. Gott sei Dank habe ich mich nicht gewehrt. Danke, Herr, dass wenn wir eins sind mit der Gleichheit deines Todes, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit deines Todes, werden wir es auch mit der Auferstehung sein. Danke, Heiliger Geist, dass du jeden von uns führst und leitest an diesem Punkt, wo wir Ja sagen zum Kreuz.